Ihr Lieben, ich möchte gerne aus dem Matthäusevangelium, aus dem 11. Kapitel, die Verse 25 bis 30 lesen. Matthäus Kapitel 11, Vers 25 bis 30. Da heißt es, zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ihr Lieben, das sind ganz außergewöhnliche Worte. Und ich hoffe, dass uns das allen heute so geht, dass wir die Außergewöhnlichkeit dieser Worte mitnehmen und aufnehmen können. Wir kennen ja diese Stelle viel und oftmals gelesen. Es ist eine jener Stellen, in der wir eine Selbstoffenbarung Jesu finden. Also es gibt so Stellen, wo Jesus über sich redet und über den Vater redet und damit sich selber ein Stück weit zu erkennen gibt und den Vater zu erkennen gibt. Und das gehört zu den wertvollsten Stellen des Neuen Testamentes, wo Jesus über sich selber redet. Denn davon leben wir, dass wir den Vater und dass wir Jesus immer besser kennenlernen. Immer besser kennenlernen. Und uns auf ihn, so wie er wirklich ist, ausrichten und einstellen können. Nun, diese Selbstoffenbarung Jesu beginnt hier mit etwas, gehen wir zurück auf Vers 25, ja, das ganz interessant ist. Nämlich wir haben hier eine Stelle, in der Jesus seinen Vater preist. Also einen Lobpreis Jesu, das, was wir hier machen, immer am Anfang des Gottesdienstes, wo wir Gott loben und preisen, das hat auch Jesus getan. Sein ganzes Herz war voll, immer von Lobpreis, Lobpreis seinem Vater gegenüber. Er stand als Gottes Sohn, der Mensch geworden ist, hier auf Erden immer unter diesem Haltung seines Herzens, Gott zu loben und zu preisen. Er begann Jesus, zu dieser Zeit begann Jesus und sprach, also dieses Beginnen, das heißt, das ist etwas Ständiges. Er hörte nicht mehr auf, das ist eine Haltung, die darin verbunden ist. Und er lobt und er preist Jesus, preist den Vater von ganzem Herzen. Nun, warum preist er ihn? Zunächst einmal, Jesus preist den Vater, das kommt ja dann auch gleich vor, weil er den Vater kennt. Wisst ihr, das Loben und Preisen auch in unserem Leben kommt davon, dass wir Gott kennen. Sonst würden wir ihn nicht loben. Und weil Jesus ihn am besten kennt, deswegen lobt er ihn am intensivsten. Das ist die Haltung von jemandem, der Gott kennt. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist auch für uns. Er weiß, Jesus weiß, wie der Vater ist. Er kennt seine Güte, seine Größe, seine Barmherzigkeit. Er kennt auch alle die Wege, die er plant. Er kennt alle die Pläne. Und er weiß, dass alle diese Pläne gut sind. Auch dann, und das sage ich jetzt ganz bewusst, weil das kommt noch in diesem Text vor, auch dann, wenn sie für Menschen unverständlich sind. Jesus kann Gott, den Vater, preisen, weil er weiß, was das Ziel dieser Wege ist. Davon dürfen wir uns anstecken lassen. Jesus preist den Vater auch über die Wege, die den Menschen unverständlich sind. Weil er das Ziel dieser Wege kennt. Weil er weiß, dass alles zum Besten dient. Jesus weiß es. Und deswegen ist er uns ein Vorbild im Preisen und Loben. Dass wir alle Zeit im Danken, alle Zeit in Loben und Preisen, auch wenn wir konfrontiert sind in unserem Leben mit Wegen, die wir nicht verstehen. Schauen Sie mal den nächsten Vers, der hier steht. Wofür preist Jesus hier konkret? Er preist nicht nur allgemein, er hat natürlich Gott in vieler Weise gepriesen, aber hier, das hat ja einen Zusammenhang mit diesem ganzen Umfeld, in dem dieses Wort steht, er preist ihn für etwas, was den Menschen oder vielen Menschen unverständlich ist. Er preist ihn für etwas, was der Weisheit und dem Klugheit dieser Welt gar nicht verständlich ist. Gott, Jesus preist ihn, weil er genau weiß, das ist das Beste für die Menschen. Da liegt eine ganz entscheidende, wichtige Wahrheit. Er sagt, ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, dass du dies, etwas ganz Bestimmtes, vor Weisen und Verständigen verborgen hast. Sie haben eine Decke über ihr Augen. Sie können es gar nicht erkennen. Sie erkennen es nicht. Und sie glauben, das ist unvernünftig, was du da tust. Das kannst nicht du sein, der das tut. Aber ich preise dich darüber, dass du das so tust und dass es den Weisen nicht verborgen ist, denn du hast es den, also dass es den Weisen verborgen ist, denn du hast es den Unmündigen offenbart. Und es Unmündigen offenbart hast. Ihr Lieben, das ist eine gewaltige Stelle. Also das ist wirklich etwas, was zum Nachdenken und Meditieren anregt. Nur so viel zu dem. Es ist wichtig, dass wir hinter diesem Lobpreis Jesu verstehen. Da gibt es eine, darf ich einmal sagen, eine grundsätzliche Botschaft dahinter oder eine konkrete, nämlich hinein in die Situation, in der dieser Ausruf Jesu, dieser Jubelruf Jesu hier gemeint ist. Das ist ja immer in eine konkrete Situation hinein. Aber nehmen wir es einmal die allgemeine Botschaft. Ihr Lieben, es ist ganz entscheidend zu sehen, Gott tut manchmal bewusst oder oft bewusst Dinge, die dem Verstand und der Klugheit der Weisen nicht zugänglich ist. Interessant. Dem Verstand der Weisen, also den Weisesten dieser Welt, nicht zugänglich ist. Aber die Unmündigen verstehen es. Das ist Politik Gottes. Darf ich es einmal so sagen, ja? Das ist hochinteressant. Gott tut offensichtlich Dinge, die dem Verstand der Klugheit dieser Welt, den gescheitersten Menschen, den gebildetsten Menschen dieser Welt, wie auch immer, nicht zugänglich ist. Sie nicht verstehen, auch sie nicht verstehen können, weil es ihnen verborgen ist von Gott. Gleich mehr dazu. Aber da ist etwas dahinter, was wir durch die ganze Bibel hindurch sehen. Und Jesus muss man immer auf dem Hintergrund der ganzen Bibel verstehen, weil er ununterbrochen in allen seinen Worten Dinge aufgreift, die auch anderswo in der Bibel stehen. Ihr Lieben, in der ganzen Bibel und auch bei den Aussagen Jesu und der Apostel hat die Weisheit und die Klugheit dieser Welt einen Touch. Es wird immer und immer wieder davon gesprochen, dass die Weisheit und die Klugheit dieser Welt eine Tendenz hat. Nämlich die Tendenz, sich über Gott zu erheben. Und dass die Weisheit und Klugheit, also die Weisen und Klugen mit ihrer Klugheit und Weisheit, sie möchten gerne über Gott verfügen, Gott kritisieren, Gott beurteilen, Gott bewerten, sich manchmal auch gegen das, was über Gott gesagt wird, bewusst zu stellen, bis dahin die Existenz Gottes zu leugnen. Das ist eine Tendenz, die in dieser Weisheit dieser Welt ist. So viele Kluge und Weise erheben sich über Gott. Und sie widersprechen Gott in vielen Dingen. Wenn wir nur verschiedene Dinge anschauen, die es in unserer, sagen wir mal, Wissenschaft gibt. Das sind so viele, die Gott widersprechen, seinem Wort widersprechen, ganz bewusst. Bis hin, dass sie sagen, wir brauchen gar keinen Gott. Wir kommen auch ohne ihn ganz gut aus. Eigentlich gibt es ihn gar nicht. Und das ist Hochmut. Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen, das ist ein anderes Wort eigentlich für das, was hier für die Unmündigen und so weiter hier steht, denen gibt er Gnade. Ihr Lieben, Gott widersteht der Hochmut der Verständigen und Weisen. Das ist etwas, was durch dich die ganze Bibel zieht. Immer und immer wieder. Ihr Lieben, und das kennen wir bis in unsere Tage. Es wird immer stärker. Nicht alle, aber sehr, sehr viele Menschen, die eben geforscht haben, Naturwissenschaftler und. Gott wird ausgeschlossen. Ich meine, ich erinnere mich gerade, gibt diese Aussage von einem Astronauten, der einmal im Weltraum geflogen ist und wieder zurückgekommen ist, hat er gesagt, er hat dort nicht Gott gefunden. Er wollte Gott lächerlich machen. Und den Glauben der Christen. Nicht alle sind so. Aber da ist eine Tendenz. Und in dieser Tendenz, diese Tendenz spricht Jesus hier an. Und was weiter in diesem Wort steht, ist Folgendes. Das entscheidende Wort ist ja hier das letzte in Vers 25. Du hast es denen verborgen, aber denen offenbart. Und damit sagt Jesus etwas ganz Entscheidendes. Gott selber in seiner Konkretheit, also wer er wirklich ist, ganz konkret, nicht nur allgemein, und seine Wege, die er geht, das, was er plant, was er tut, das muss offenbart werden. Das können die Weisen mit ihrer Weisheit gar nicht erkennen. Es gibt keine Weisheit dieser Welt, die imstande ist, Gott zu erkennen, wie er wirklich ist und was er tut. Es muss offenbart werden. Eine Decke muss abgenommen werden. Ihr Lieben, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache zu verstehen. Und das ist verstehen auch natürlich, also manche Weise und Kluge nicht. Sie glauben, mit ihrer Klugheit müssten sie ja auch Gott erkennen können. Ja, Paulus sagt, wir könnten alle Gott erkennen in einem bestimmten Maß, im allgemeinen Sinne, wenn wir die Schöpfung ansehen und die Größe dieses Universums, dann könnten wir zu dem Gedanken kommen, dahinter muss ja ein Gott stehen. Aber die Hochmütigen und die Weisen haben das umgedreht und haben sozusagen Gott zu einem Geschöpf gemacht und haben dieses Geschaffene mehr geehrt als den, der dahinter steht. Aber die konkrete Offenbarung, ihr Lieben, wer Gott wirklich ist, wie er ist, welche Pläne er hat, welche Wege er gegangen ist, das kann die Weisheit dieser Welt nicht erkennen. Und ihr Lieben, das ist von größter Bedeutung. Gott kann man nur erkennen durch Offenbarung. Jeder Mensch, so gescheit er auch ist oder so wenig gebildet er auch immer ist, das ist uninteressant, das spielt ja gar keine Rolle. Nur durch Offenbarung. Das müssen wir verstehen lernen, auch wenn wir evangelisieren und andere Menschen mit Jesus konfrontieren. Es geht nur durch Offenbarung. Es muss etwas geschehen in diesem Menschen, dass er ganz konkret versteht, wer Gott ist, was er tut und wie er ist und welche Pläne er hat und was er getan hat. Und dann gibt es noch eine konkrete Anwendung in diesem Text, im Zusammenhang jetzt mit damit, dass Jesus das ja zu bestimmten Menschen sagt. Er spricht das ja innerhalb des Volkes Gottes, innerhalb des Volkes Israel. Und da steht er in einer ständigen Auseinandersetzung mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, mit den Rabbinern, mit den Weisen des damaligen Volkes. Da steht er in einem ständigen Widerstand und einem Gegensatz zu ihnen. Und er sagt es auch in diesem Sinne. Sie, die Weisen des Volkes, sie haben nicht verstanden. Sie verstehen Gott nicht. Sie verstehen die Wege Gottes nicht. Sie kennen Gott nicht wirklich. Weil Gott hat es ihnen verborgen. Das ist, was Paulus dann mit dieser Decke aussagt. Das ist ein großes Thema, über das ich jetzt nicht ausführlich reden möchte. Aber das spielt da eine Rolle. Gott hat es verborgen. die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Rabbiner, die haben alle ihre Vorstellung, ihre Weisheit, wie Gott handeln müsste. Wie er sein Reich hier auf Erden aufbaut. Wie er das tut, wer der Messias ist, was dieser Messias zu tun hatte. Sie haben keine Ahnung, wie Gott es wirklich ist und wie Gott es wirklich tut. Sie erkennen Jesus nicht. Sie erkennen in Jesus Gott nicht. Sie verstehen nicht die Bedeutung seines Todes und so weiter, weil es Gott verborgen hat ihnen. Da liegt eine konkrete Anwendung verborgen zu einem bestimmten Zweck. Und das kommt in diesem nächsten Satz vor, im Vers 26, ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Ihr Lieben, was da ganz berührend ist, in dem Vers 26 am Anfang ist dieses ersten zwei Worte. Ja, Vater. Ihr Lieben, wenn Menschen, jetzt nebenbei gesagt noch, dazu kommen zu sagen, ja, Vater, dann ist alles gewonnen. Ja, Vater. So, wie du es machst, ist es richtig. Auch wenn ich es nicht verstehe. Ja, Vater. Auch wenn du etwas getan hast und etwas tust, was die Menschen nicht verstehen, was du sogar vor ihnen verborgen hast, ist es gut. Ist es wohlgefällig vor dir. Das heißt, du hast damit einen Plan. Das ist großartig, ihr Lieben. Der Plan war, im Konkreten, Gott hat das, was er verborgen hat, nämlich wer wirklich Jesus ist, was seine Mission war, wozu er eigentlich gekommen ist, warum er sein Leben gegeben hat und so weiter. Das alles war ja ein Plan Gottes. Und er hat die Blindheit der Pharisäer, Schriftgelehrten und der Führer dieses Volkes benutzt dazu, um zu helfen, dass Jesus gekreuzigt wird, denn durch den Tod Jesu ist das größte Heilsereignis der Welt geschehen. Er hat die Blindheit benutzt zum größten Heilsereignis. Und Jesus sagt, ja, Vater, so hast du es gewollt, dass die Weisen Israels es nicht verstanden haben. Denn so haben sie mitgeholfen, dass Jesus gekreuzigt werden konnte. Und so bist du zu deinem Ziel gekommen. Jesus wusste das Ziel. Die Weisen wissen es nicht und können es mit ihrer Weisheit auch nie verstehen. Niemand konnte verstehen, warum sozusagen Gott auf diese Art und Weise die Welt retten wollte, durch Jesus, der am Kreuz stirbt. Das ist die konkrete Anwendung jetzt im Zusammenhang mit dem Volke Israel. Und Jesus sagt, Vater, ich kenne dich. Und ich weiß, dass du diese Handlung, dass du das verborgen hast und auch, dass du die Weisheit dieser Welt sozusagen nicht benutzt, um dich zu offenbaren. Ich kenne deine Wege und ich stimme mit diesen Wegen vollkommen überein, denn sie sind das Beste, was geschehen kann. Und dann heißt es, ja, Vater, das ist wohlgefällig vor dir, dass du es den Unmündigen offenbart hast. In dem Wort unmündig steckt etwas dahinter wie Kind sein. Versteht ihr? Kind sein. Nicht durch die Weisheit, die wir uns erwerben können, können wir Gott und seine Wege erkennen, sondern durch Kind sein. Kind sein. Anders ausgedrückt, Jesus sagt es in der Bergpredigt so, selig sind die geistlich arm sind. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist eine gute Umschreibung von unmündig. Geistlich arm, das heißt, nicht minder bemittelt im Kopf, sondern geistlich arm sind die Leute, die nicht mit ihrer Weisheit vor Gott auftrumpfen und Gott kritisieren und Gott verstehen wollen. Und wenn sie nicht verstehen, dann ablehnen. Sondern die, ob sie gescheit oder nicht gescheit sind, vor Gott hintreten mit ihrer geistlichen Armut und sagen, Herr, ich bin vollkommen angewiesen auf deine Offenbarung. Nur wenn du mir etwas offenbarst über dich und deine Wege, dann kann ich sie verstehen. Mit meiner Weisheit ist nichts getan. Die, die so vor Gott treten, geistlich arm und nackt in diesem Zusammenhang, dass sie mit leeren Händen vor Gott treten und sagen, Herr, ich kann mit meiner Weisheit und mit meiner Klugheit und auch nicht mit meinem Mangel an Klugheit überhaupt nichts vor dir erreichen, überhaupt nicht punkten vor dir. Du musst meine leeren Hände füllen. Du musst dich selber offenbaren. Und ich bin angewiesen darauf, dass du dich mir offenbarst. Das ist die Haltung wie ein Kind. Und versteht ihr, deswegen ist im Grunde genommen auch den Weisen, Gescheiten, Gestudierten und so weiter das Himmelreich und die Erkenntnis nicht versagt. Nur, wenn sie ihre Weisheit über Gott stellen. Sie können sehr gescheit, und es gibt auch viele Wissenschaftler, die sind demütig. Sie beugen sich vor Gott und sagen, Herr, mit meiner Gescheitheit kann ich dich nicht erfassen. Ich beuge mich vor dir. Ich brauche genauso wie jeder andere in dieser Welt deine Offenbarung. Denen offenbart sich Gott nicht durch die Weisheit der Weisen. Darum ist auch niemand ausgeschlossen von der Offenbarung, auch die Weisen nicht. Aber wenn die Weisen versuchen, mit ihrer Weisheit Gott zu erfassen, und wenn sie ihn nicht erfassen können, dann ablehnen oder kritisieren oder überhaupt seine Existenz leugnen, dann erheben sie sich über Gott. Das sind die Wege Gottes. Und darum im konkreten Fall jetzt wieder gesprochen auf die Situation im Volke Israel, heißt das, um das zu bestätigen, dass es den Unmündigen die Offenbarung gibt. Deswegen hat Gott sich und Jesus sich, wie er dann gekreuzigt wurde, wie er auferstanden ist, hat er sich den Unmündigen zuerst offenbart. Das waren die Jünger. Das waren Leute, die nicht lesen und schreiben konnten. Das waren Leute, die Fischer waren oder Zöllner waren oder sonst irgendetwas, Ausgeschlossene von der Gesellschaft, die man nie unter die Kategorie Weise und Kluge eingeordnet hat. Das waren die, die nichts gegolten haben. Die hat man gemieden. Denen hat Jesus sich offenbart. Und sie haben die Welt verändert, nicht die Weisen und Klugen, mit ihrer Weisheit. Ihr Lieben, ihr versteht, was ich meine. Paulus zum Beispiel war ein Weiser. Er war ein hochgelehrter Mann. Aber er hat gesagt, ich gebe meine Weisheit hin als Dreck gegenüber der Erkenntnis, wer Jesus ist. Das ist Offenbarung. Jesus ist ihm begegnet, hat eine Offenbarung. Und dann ist ihm, seine ganze Weisheit ist ihm als Dreck, heißt es in der Bibel, vorgekommen. Im Verhältnis zu dem, wie Gott ihn beschenkt hat. Mit Weisheit. Mit seiner Weisheit. So ist das Verhältnis. Und darüber preist Jesus den Vater. Vater, ich danke dir, dass du den Klugen und Weisen verborgen hast, aber den Unmündigen hast du es offenbart. Und ja, Vater, so war es vor dir wohlgefällig. Und das möchte ich noch einmal unterstreichen, ihr Lieben. Jetzt allgemein wieder betrachtet. Wo immer wir in einer Situation sind, wo wir die Wege Gottes, die er mit uns gerade geht, nicht verstehen, möchte Gott, dass wir sagen, ja, Vater. Das ist ein riesiges Geheimnis. Genau da beginnen wir nämlich zu rebellieren, uns auch zu erheben gegen Gott. Dass wir sagen, Herr, warum? Warum muss das jetzt so sein? Warum bin ich noch nicht geheilt? Warum passiert mir das jetzt? Warum scheint es so, wie wenn genau das Gegenteil von dem geschieht, was ich eigentlich von dir beten habe? Warum, warum, warum? Warum hilft du mir nicht aus dieser Not oder veränderst diese Situation? Ihr Lieben, wenn wir Gott so kennen könnten, wie Jesus ihn kennt, dann würden wir wie Jesus sagen, ja, Vater. So, genau so wie es ist es vor dir wohlgefällig. Du hast einen Plan. Und du führst deinen Plan zum Besten. Paulus formuliert das dann so, dass er sagt, Gott wird allen denen, die ihn lieben, alles zum Besten führen. Die ihn lieben, das sind die, die sagen, ja, Vater. Und nicht sagen, nein, Vater, das will ich nicht. Ich rebelliere dagegen. Das kannst nicht du sein. Wo bist du denn? Ganz weit weg. Aber die sagen, ja, Vater, so ist es vor dir wohl. Ich verstehe zwar Bahnhof, warum du das jetzt so tust oder zulässt, aber ich setze mein ganzes Vertrauen wie ein Kind, wie ein Unmündiger in dich. Denn Jesus hat uns gelehrt, dass der Vater gut ist. Und wenn er sagt, Vater, du bist gut, ja, Vater, alle deine Wege, die ich erkenne, sind gut. Auch wenn die Menschen sie nicht verstehen. Das ist eine tolle, tolle Sache, die hier in diesen Versen steht. Gehen wir auf Vers 27. Und dann sagt Jesus weiter, das ist ein weiterer Teil der Selbstoffenbarung Jesu. Er redet über sich und seinen Vater und er sagt, alles ist mir vom Vater übergeben. Ihr Lieben, alles. Es wird hier nicht erklärt. Aber alles ist eben alles. Muss man ja auch gar nicht erklären eigentlich. Ja? Weil das wird ja ohne Ausnahme hier ausgesprochen. Alles. Ein ähnliches Wort finden wir in Matthäus 28, wo Jesus, bevor er zum Himmel zurückkehrt, er den Jüngern sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ein ähnliches Wort schreibt Paulus in Philipper 2, wo er die Menschwerdung Jesu beschreibt. Er, der Gott gleich war, hielt nicht fest an seiner Gottheit, wurde Mensch, wurde ein Diener der Menschen, wurde gehorsam bis zu Tode am Kreuz und darum hat ihn Gott erhöht und hat einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit alle in dem Namen Jesu vor dem Namen Jesu sich beugen müssen, was im Himmel ist, auf Erden und unter der Erde, also im ganzen Universum. Ist alles ausgesagt, das ist eine eigene Predigt, aber das ist jetzt nicht das Thema. Jesus ist alles übergeben. Er redet nicht nur über seine Situation hier auf Erden, sondern insgesamt. Es ist ja immer das, was noch kommt, also sein Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und so weiter, immer einbegriffen in den Worten Jesu. Für ihn gilt diese Zeitspanne, dieses Zeitliche davor und danach nicht in demselben Sinne wie uns. Alles ist mir übergeben worden vom Vater. Der Sieg über die Sünde. Der Sieg über den Tod. Der Sieg über alle Mächte der Finsternis. Die Macht, Kranke zu heilen. Die Natur zu beeinflussen. Die Macht, Vergebung auszusprechen. Menschen zu befreien. Und jetzt könnte man anfügen, was man wollte. Alles ist mir übergeben. Alle Macht ist mir übergeben. Und jetzt beschreibt er noch eine Vollmacht. Nämlich, dass er dann sagt, dass er die Vollmacht hat, als der Sohn den Vater den Menschen zu offenbaren, die er will. Das gehört zu dieser Vollmacht. Das ist interessant. Jesus sagt, er ist es, der den Menschen den Vater bekannt macht. Also, das heißt, jeder Mensch auf Erden, der Gott kennengelernt hat, hat ihn durch Jesus kennengelernt. Hat immer Jesus seine Hand im Spiel. Wenn Jesus nicht etwas dabei tut, und er tut es durch seinen Heiligen Geist, könnte niemand den Vater erkennen. Sehr wichtig. Es geht nur durch ihn. Eine Selbstoffenbarung. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Nicht nur, dass wir zu ihm kommen, im Sinne von, dass wir Zugang haben, weil wir gerettet sind, sondern dass wir ihn auch erkennen. Es geht nur über Jesus. Nur wenn der Sohn es offenbart, wer der Vater ist, der wird den Vater kennenlernen. Warum? Weil er sagt hier, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Es ist sehr interessant, dass hier nicht steht, kennt. Sondern das Wort ist richtig übersetzt hier in der Elberfelder Übersetzung, das heißt erkennt. Und erkennen heißt sozusagen nicht nur etwas theoretisch wissen, also Information haben, sondern erkennen heißt eine völlige Hingabe an den anderen in Liebe. Wenn also der Vater den Sohn erkennt, dann heißt das, dass der Vater sich in vollkommener Liebe dem Sohn hingibt. Also in einer solchen Art von Liebesbeziehung lebt und umgekehrt. Wenn der Sohn den Vater erkennt, dann heißt das, dass er in einer vollkommenen Hingabe von Liebe zueinander steht. Das heißt erkennen. Das ist es, was die Beziehung von Vater und Sohn ausmacht. Und in dieser Art und Weise will Jesus den Menschen den Vater offenbaren. Dass sie nicht nur erkennen, ein paar Informationen da im Kopf haben, wer Gott ist, sondern dass sie sich auch so dem Vater hingeben oder ihm hingeben, so wie er sich dem Vater hingibt. Versteht ihr, welche Tiefe da drinnen steckt? Gottes Erkenntnis ist nicht nur, ich weiß ein bisschen mehr über Gott, sondern ich werde tiefer hineingeführt in eine totale Hingabe der Liebe zu diesem Vater, die darin sich ändert, die darin endet, dass ich in meinem Leben immer wieder sage, ja, Vater, so ist es dein Plan, ich nehme ihn an. Ja, Vater, ich lobe dich und preise dich mein ganzes Leben, ganz egal in welcher Situation ich bin. Ob ich dich jetzt verstehe oder nicht, ja, Vater. Das kommt nur aus dieser liebenden Hingabe. Und das wird hier zum Ausdruck gebracht. Nun offenbart sich Jesus weiter. Er sagt nun, kommt zu mir. Wieder geht es um ihn. Die ihr mühselig und beladen seid, die mühselig und beladen seid. Luther übersetzt, ich will euch erquicken. Das ist kein gutes Wort, das trifft die Sache nicht. Die richtige Übersetzung ist wie in der Elberfelder Übersetzung, ich bringe euch zur Ruhe. Ich führe euch in die Ruhe. Ihr Lieben, das ist wieder eine Sache, das was hier steht, das eine zweifache Botschaft hat. Man kann es wieder allgemein ausdrücken und man kann es speziell ausdrücken. Also was speziell hier in dieser Situation gemeint ist. Man muss es immer auch von der Seite sehen. Was hast du, was hat dieser Text genau für die Zuhörer, an die es gesagt ist, zunächst einmal bedeutet? Und dann kann man die allgemeine Botschaft dahinter kennen. Gehen wir auf die Bedeutung, die hier zunächst einmal die Zuhörer auch ganz sicher verstanden haben. Der Zusammenhang ist wieder, Jesus lebt in seinem Volk und er bekommt die Spannung mit, die zwischen den Pharisäern, den Schriftgelehrten und dem Volk ist. Und eine der Sachen, die immer und immer wieder offenbar werden und die Jesus auch immer wieder zum Ausdruck bringt, ist, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten immer und immer wieder schwere Lasten auf das Volk gelegt haben durch ihre Vorschriften, die sie aus der Tora, aus dem Alten Testament abgeleitet haben und noch verdichtet haben, in dem Sinne, dass sie sagen, wenn du das und das und das und das und das und das nicht machst, der vereinfacht jetzt gesagt, wirst du nicht in das Himmelreich kommen. Die sind mit schweren Lasten, sozusagen sagt das Jesus, beladen. Die beladen und müßigen sind die, die so gerne in das Himmelreich kommen würden, aber nicht Angst haben davor, dass sie es nie schaffen werden, weil sie so belastet sind von dem Gesetz, also dass die Pharisäer auf sie gelegt haben. Und das so unmöglich erscheint, dass man das jemals erfüllen kann, zumindest so erfüllen kann, dass Gott zufrieden ist damit. Das macht sie mühselig und beladen und unterdrückt und schwermütig. So gehen sie durchs Leben. Das ist zunächst einmal die Bedeutung. Das sind Worte, mühselig und beladen mit Lasten und so weiter, die Bibel kennt. In anderen Zusammenhängen, eben genau wie ich es jetzt auch versucht habe zu sagen, so haben es auch die Leute ganz sicher verstanden. Wo jetzt Jesus kommt, der sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Ich komme und nehme euch diese Last ab. Und das, wonach ihr euch so sehnt, das schenke ich euch, wenn ihr zu mir kommt. Tolle Botschaft. Auch heute gibt viele, auch Christen sogar, die immer wieder darauf aus sind zu sagen, ich muss das und das und das und das und das erfüllen, um Gott zu genügen. Und wenn ich ihm nicht genüge, dann habe ich Angst, dass ich das ewige Leben bekomme. Wie hat sich ein Luther zum Beispiel bemüht, geplagt, gearbeitet, geackert. Er hat alles Mögliche gemacht, um Gott zufriedenzustellen mit seinen guten Werken, die er getan hat. Mit allem, was er nur möglich, nur um diesem Gott gnädig zu stimmen. Und Jesus sagte, komm zu mir. Ihr, die ihr immer versucht, Gott umzustimmen oder gnädig zu stimmen oder alles Mögliche zu tun, damit ihr Gott genügt und er euch in die Ruhe des Gottesreiches, in die Ruhe des Gerettetseins, in die Ruhe der tiefen Geborgenheit und des Friedens, dem bei Gott ist, wenn ihr gerecht seid vor ihm. Ich schenke euch diese Ruhe. Ich schenke euch diese Erlösung. Ich schenke euch diese Gerechtigkeit. Ich schenke euch diese Gelassenheit und diesen Frieden und diese Geborgenheit in mir. Kommt nur zu mir. Das heißt, wenn ihr mich in eurem Leben habt, dann passiert das. Dann bringe ich das mit wie ein Geschenk. Ihr Lieben, das ist revolutionär. Das ist absolut revolutionär. Nicht nur für die Hörer damals. Da ist einer, der auftritt und sagt, ich schenke dir das Himmelreich. Du musst es nicht verdienen, nicht erwerben. Ich schenke es dir. Obwohl du so oder so bist. Ich schenke es dir, aber komm zu mir. Dass das natürlich mit seinem Tod zu tun hat und seiner Auferstehung ist klar. Die stand noch vor ihm. Aber Jesus hat viele Worte gesagt vor seinem Tod, die dann für danach ihre volle Erfüllung gefunden haben. Aber eben, das ist fantastisch. Wir müssen nicht unser Leben so führen, dass wir sagen, habe ich genug getan für Gott? Habe ich genug Gott geliebt? Habe ich genug das und das getan? Und immer in der Angst zu leben, werde ich von Gott eines Tages gerettet sein. Um nicht missverstanden zu werden. Das heißt natürlich nicht, dass wir, wenn wir zu Jesus kommen und diese Ruhe finden, alles kommt zur Ruhe. Mir ist ewiges Leben geschenkt. Ich bekomme es als ein Geschenk. Geschenk kann man nicht verdienen. Das kann man nur geschenkt bekommen. Ja? Das heißt nicht, dass wir nun dann, wenn wir das erlebt haben, nun alles daran setzen, um Gott mit unserer Lebenshingabe zu dienen. All unsere Mühe auch aufwenden, unsere Kraft aufwenden, um ihm zu dienen. Das ist die Folge davon. Aber der Unterschied ist, mit dieser Mühe und mit dieser Arbeit und mit diesem Dienst, den wir für Gott tun, wollen wir uns nicht die Ewigkeit erwerben, sondern wir tun es aus Dankbarkeit für das, was wir empfangen haben. Das ist die genaue Umdrehung der Pole. Versteht ihr? Das ist sehr, sehr wichtig. Christen sind keine faulen Menschen, die einfach nur da liegen und sich's gut gehen lassen wie im Schlaraffenland. Das ist nicht gemeint. Aber wir können uns, ihr Lieben, die Ewigkeit nicht verdienen. Es geht nicht. Und Jesus sagt, ich schenke es euch. Ich führe euch in die Ruhe. Das ist ein Versprechen, wenn wir nur kommen zu ihm. Und natürlich hat das dann auch diesen allgemeinen Sinn, dass uns Gott sagt, was immer ihr an Lasten in eurem Leben habt, an Sorgen, an Nöten, also in dem Sinne mühselig und beladen seid, dann kommt auch, bei mir findet ihr jene Kraft, die euch hilft, in jeder Situation zu bestehen und im Frieden, in der Ruhe zu bleiben. In jeder Situation. Es ist kein Schlaraffenland, mit Jesus zu gehen. Aber wir kommen nicht aus der Ruhe heraus, weil wir sie in Jesus gefunden haben. Er ist unser Überwinder. Mit ihm können wir überwinden. Und das Letzte, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, ihr Lieben, das ist ein so schönes Wort. Da kommt man wirklich in Schwärmen, wenn man dieses Wort liest, nicht wahr? Joch, das ist etwas, was einem Tier auf den Nacken gelegt wird, ein Gestell, und darin werden Lasten angebunden, die es dann das Zugtier hinter sich herzieht, damit es diese Last ziehen kann. Und dieses Wort Joch ist in der ganzen Bibel immer ein Symbol. Es ist ein Symbol für Herrschaft. Wer unter einem Joch ist, ist unter einer Herrschaft. Und Jesus sagt, stellt euch doch unter meine Herrschaft. Also dasselbe wie kommt zu mir, aber noch mehr. Stellt euch doch unter meine Herrschaft. Wenn ihr unter meiner Herrschaft lebt, dann habt ihr ein sanftes Joch. Das heißt, ein Joch, das ist für euch wohltuend. Ihr Lieben, das ist extravagant. Jesus sagt, die Herrschaft, die ich über euch ausüben möchte, ist wohltuend für euch. Das Beste, was euch passieren kann, ist genau das Gegenteil von dem Joch, unter dem Menschen sonst gespannt sind, wenn sie nicht unter dem Joch Jesu gehen. Das ist das Joch des Gesetzes. Ich muss immer etwas tun, damit ich die Ewigkeit erwerbe und Gott genüge. Das ist ein Joch, das macht mich fertig. Das nimmt mir Jesus ab. Oder das Joch der Sünde, die mich immer als ein Sklaventreiber dahin treibt, auch Sünde zu begehen. Jesus hat das Joch mir abgenommen am Kreuz. Das Joch der Mächte der Finsternis, die mich ständig attackieren wollen und mich von Jesus wegtreiben wollen und so weiter. Jesus ist der Sieger. Ich befreie euch, wenn ihr mein Joch habt, unter meinem Joch steht, dann seid ihr frei von diesem Joch, auch von dem Joch anderer Menschen. Andere Menschen wollen oft ein Joch auf uns legen. Mein Joch ist wohltuend für euch. Warum? Denn ich bin wohltuend. Also ich bin sanftmütig. Das Joch ist sanft, weil derjenige, der es auf uns legt, unter dessen Herrschaft wir kommen, sanft ist. Ein wohltuender Gott. Ihr Lieben, das ist das Begeisternde. Wenn wir unter die Herrschaft Jesu kommen, dann kommen wir heraus aus Unterdrückung, aus Knechtschaft, aus all den Dingen, die uns das Leben schwer machen. Jesus, seine Herrschaft, ist dazu da, um uns wohltuend zu sein. Ich bin von Herzen demütig, sagt er. Demütig hat etwas zu tun mit ein Diener werden für andere. Jesus sagt, dass ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, nämlich dass mir gedient wird wie einem Herrscher, sondern dass ich diene und gebe mein Leben für viele. Er hat den Himmel verlassen, um ein Diener der Menschen zu werden. Das ist es. Seine Herrschaft ist immer darauf ausgerichtet, mir und dir zu dienen, wo er nur kann. Das ist die Herrschaft Jesu. Nicht kontrollieren, nicht dauernd züchtigen und strafen, sondern dienen. Jesus ist immer darauf auszuschauen, wie kann ich dir dienen? Voraussetzung, dass wir ihn dienen lassen, dass wir zu ihm kommen, dass wir sein Joch auf uns nehmen, dass wir uns ganz bewusst unter seine Herrschaft stellen. Dann wird er uns dienen. Dann wird er uns dienen. Und dann sagt Jesus noch, und jetzt lernt von mir. Das, wie ich bin, das sollt ihr auch sein. So wie ich sanftmütig bin, so wie ich von Herzen demütig bin, so wie ich darauf aus bin, anderen zu dienen, so seid ihr auch. Legt kein hartes Joch über andere, sondern dient ihnen. Mit der Liebe, die ich habe. Ihr erlebt das ja unter meiner Herrschaft, wie ich euch diene. Darum dient ihr den anderen auch so. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du dich uns offenbarst in deinem Wort und dass wir immer wieder in deinem Wort erleben, was für ein Gott du bist. Herr, wir brauchen diese Offenbarung, weil oft durch die Umstände unseres Lebens wir oft geneigt sind, ein anderes Gottesbild wieder anzunehmen. Ein Gott, der versagt, ein Gott, der nicht hilft, ein Gott, der nicht zur Seite steht, ein Gott, der uns vergisst, ein Gott, der unsere Gebete nicht erhört, ein Gott, der nicht heilt und so weiter. Herr, das geht so schnell, das geht so schnell. Herr, und wir bitten dich um Vergebung. Wo immer wir dir etwas in die Schuhe schieben, was du nicht bist. Nur weil wir Dinge nicht verstehen. Nur weil wir dich nicht wirklich kennen. Herr, darum wollen wir dieses Wort annehmen. Aus dem Munde deines Sohnes, der dich kennt, wie niemand anderer dich kennt. Und dein Sohn, der alle deine Wege weiß, auch die schwierigen Wege, die du uns oft führst. Er hat dich gelobt und gepriesen, weil er das Ziel kannte. Dass du immer das Beste mit uns vorhast. Immer das Beste. Darum, Herr, wollen wir zu dir kommen, Herr Jesus. Mit allen Mühen und Lasten, die wir haben. Und wir vertrauen dir, dass du immer, jeden Tag neu, diese Ruhe, diesen Frieden, diese Geborgenheit in uns hervorbringst. dass wir tagtäglich darin leben. Herr, wir wollen uns unter dein Joch begeben, unter deine Herrschaft stellen und erleben, wie sanftmütig du bist, von Herzen demütig, dass du wirklich ein Diener geworden bist. Und Herr, mit derselben Haltung wollen wir auch einander dienen. Schenk uns deine Kraft dazu. Amen.